Entdecke Schweden zusammen mit Elchkuss. Hey Sanok, come on, zu der Folge 227, mittlerweile 227 Folgen von Elchkuss, dem Podcast für Schweden. Mein Name ist Jo und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Schweden bekommt einen neuen Nationalpark, den Nämndö-Herrgården in den südlichen Stockholmer Schären. Und heute möchte ich dich in dieser Folge auf eine kleine Reise mitnehmen in diesen neu zu gründenden Nationalpark. Die südlichen Schären in Stockholm, wirklich eine ganz, ganz tolle Region. Super vielfältig, super spannend, interessant. Und da nehme ich dich heute mit. Vielleicht bist du ja auch im Urlaub gerade in Schweden oder vielleicht machst du bald Urlaub. Und dann könnte das ein schöner Tipp sein, was man denn in und um Stockholm herum machen kann. In Urlaub werde auch ich gehen. Das ist die letzte Folge vor der Sommerpause. Das heißt aber nicht, dass Elchkuss wirklich in eine Pause geht. Es wird nach wie vor jeden Sonntag eine weitere Folge geben. Die nächsten zwei Folgen, da gehe ich ins Archiv und hole dort eine alte Folge für dich heraus. Und dann kommen noch zwei Folgen, die ich vorproduziert habe. Das heißt, für dich bleibt eigentlich alles beim Alten. Es gibt jeden Sonntag eine neue Elchkuss-Folge. Eine Folge, mit der du gedanklich ein bisschen nach Schweden reisen kannst. Das Einzige, was wirklich pausieren muss, das ist für alle Unterstützerinnen und Unterstützer, bei denen ich mich hier an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlich bedanke für ihre ganz großartige Unterstützung. Für die fällt die Nyheterna från Sverige aus. Das sind die Nachrichten oder ein Nachrichtenüberblick, der einmal pro Woche erscheint und der muss natürlich zwangsläufig ausfallen, denn Nachrichten müssen aktuell sein, die kann ich nicht vorproduzieren, das ist ganz klar. Ja, jetzt geht es in den Nämndö-Herrgården. In den südlichen Stockholmer Schären. Bevor wir zu dem Nationalpark, zu dem neuen Nationalpark an sich kommen, möchte ich ein bisschen über Nationalparks an sich sprechen. Schweden hat da relativ viele davon, 30 Stück. Und das ist eben ein Areal, ein Stück Natur, das besonders geschützt werden soll, in dem strengere Regeln im Umgang mit der Natur bestehen als anderswo. Die ersten, die wurden 1909 gegründet und es gibt hier von 30 Stück, das ist relativ viel, auch für ein Land wie Schweden, 30 Nationalparks, aber zahlenmäßig sind sie den Naturreservaten völlig unterlegen. Naturreservate gibt es in Schweden, wie Sand am Meer kann man schon fast sagen. Es gibt circa 5000 Naturreservate in ganz Schweden. Und der Unterschied zwischen einem Nationalpark und einem Naturreservat ist der, dass der Schutz von Flora und Fauna im Nationalpark noch höher ist. Und nur die schönsten, die wertvollsten, die beschützenswertesten Gebiete, die werden zum Nationalpark erklärt. Sie erhalten auch mehr finanzielle Mittel als Naturreservate und sie sind immer in staatlicher Hand. Die Naturreservate, die werden von den Lands verwaltet, die Nationalparks vom Staat. Und Nationalparks sind natürlich auch touristisch nochmal interessanter als ein Naturreservat. Auch ein Naturreservat zieht natürlich Touristen und Besucher an, gar keine Frage. Aber ein Nationalpark, natürlich nochmal eine andere Größenordnung. Und deswegen ist es natürlich auch für die Region, in der ein Nationalpark gegründet wird, durchaus auch touristisch eben interessant. Und dann hat ein Nationalpark noch eine weitere Funktion, die ist eher in so eine Bildungsrichtung zu sehen. Nationalparks, die sollen natürlich auch Aufmerksamkeit schaffen. Aufmerksamkeit für den Naturschutz, für das, was in diesem Gebiet eben geschützt werden soll. Das ist meistens die Natur, kann aber auch ein kulturelles Erbe sein. Und prinzipiell soll in den schwedischen Nationalparks das geschützt werden, was so als gemeinsames Natur- oder eben auch Kulturerbe zählt. Das heißt, die werden nicht irgendwie so ganz willkürlich irgendwie festgelegt, sondern das, was Schweden ausmacht. Also die Nationalparks soll die Natur und die Landschaftsform abbilden oder spiegeln. Von den Buchenwäldern und Mooren im Süden bis zu den grandiosen Fjelllandschaften im Norden, von Kalkkorallenriffen an der Westküste bis zu den mächtigen Sanddünen auf Ostseeinseln im Osten. Es gibt, oder das Naturvårdsverket hat 6 typische Landschaftsformen in Schweden beschrieben. Und diese 6 Landschaftsformen, die sollen auch irgendwie abgebildet werden. Das sind zum einen Seen und Flüsse. Ja, jeder, der schon mal in Schweden war, der Schweden kennt, der weiß, Seen, die sind wirklich sehr, sehr, sehr typisch für Schweden. Ungefähr 10% der Landesfläche in Schweden werden von Seen und Flüssen bedeckt. Dann eine weitere wichtige Form ist das Gebirge, das Fjäll. Etwa 90% der Landfläche aller Nationalparks ist im Fjäll. Das heißt, hier sind die besonders zu beschützenden Gebiete. Sehr, sehr viele, sehr große Nationalparks, die findet man hoch im Norden, im Fjäll, im Gebirge. Dann gibt es Meer und Küste, auch da mit den Schären. Es gibt unfassbar tolle und viele Schären in Schweden. Das prägt das Land, das macht das Land zu dem, was es auch ist und damit eben auch die Küste. Es gibt eben auch schon mehrere Nationalparks an oder auch schon einen und jetzt den zweiten sozusagen im Meer, die so einen ganz klaren maritimen Schwerpunkt haben. Und da gehört eben auch der Nämndö-Herrgården dazu, der jetzt neu gegründet wird. Eine vierte Form ist der Laubwald, so ein alter Laubwald aus Buchen, Eichen, Eschen, Ulmen beispielsweise. Die gibt es nur im Süden und sie machen auch nur 1% der Landfläche aus, verschwinden auch immer mehr. Das heißt, deswegen ist das ein ganz besonders zu beschützendes Gebiet, diese schönen alten Laubwälder. Die fünfte Landschaftsform, die typisch für Schweden ist, sind die Feuchtgebiete, Våtmarker, also Moore vor allen Dingen. Und dann der sechste, jeder, der im Norden war, der weiß, dass es auch sehr, sehr typisch ist, wenn man hier mal mit dem Zug in den Norden fährt und durch endlose Nadelwälder fährt. Nadelwald, das ist die sechste Landschaftsform. Das sind vor allem Kiefern und Tannen, die den Großteil der Nadelhölzer ausmacht. Und davon gibt es vor allem im Norden wirklich unendlich viel. Mit teilweise aber auch sehr, sehr alten Bäumen, also bis zu 300 Jahre alten Bäumen oder noch älter. Ja, und diese Formen, diese Landschaftsformen, die sollen eben ganz besonders geschützt werden im Nationalpark. Und damit es auch gut funktioniert, hat der Staat darüber die Kontrolle. Ihm gehören die Ländereien, sie werden von ihm finanziert. Und das hebt eben den Nationalpark so ein bisschen hervor, eben auch gerade im Vergleich zu den Naturreservaten. Das Ziel ist, die Natur so zu erhalten, wie sie ist. Also sprich, meistens heißt das, sie eben auch so zu lassen, wie sie ist. Nicht einzugreifen. Das heißt, dass man Totholz beispielsweise im Wald liegen lässt. Und in den Nationalparks, in denen auch Kulturbetrieb wichtig ist, zum Beispiel in Laponia die Rentierzucht, da soll eben auch diese weiterhin erhalten werden, geschützt werden. Das heißt, es geht nicht nur um Natur, sondern es geht teilweise auch um Kultur. Zum Beispiel die Kultur der Samen. Vielleicht ganz wichtig, der Eintritt in die Nationalparks ist immer kostenlos. Hier greift wieder das Jedermannsrecht in Schweden. Das Jedermannsrecht beschreibt ja, die Natur soll jeder Mann oder jeder Frau natürlich offen stehen. Jeder soll die gleichen Zugangsmöglichkeiten haben. Und deswegen sind alle Nationalparks kostenlos. Man muss hier keinen Eintritt bezahlen. Aber was der Fall ist, das Jedermannsrecht gibt ja auch viele Möglichkeiten, viele Freiheiten, wie man sich in der Natur aufhalten kann. Und hier gibt es zum Teil gewisse Vorschriften, beispielsweise darf nur an bestimmten Stellen gezeltet werden, in manchen Nationalparks beispielsweise. Da gibt es dann Zeltwiesen und nur da darf gezeltet werden und nicht irgendwo ganz frei in der Natur. Aber ich glaube, darauf kann man sich einlassen, das ist auch in Ordnung so. Ja, das Naturwortswerke, das arbeitet kontinuierlich daran, weitere Nationalparks zu erschließen oder auch bestehende zu erweitern. Das heißt, dass es mal irgendwo in vergangenen Zeiten mal beschlossen worden ist, was so ein Nationalpark ist, sondern das ist immer so ein kontinuierlicher Prozess, ist immer in Bewegung, da passiert immer etwas. Die letzten Erweiterungen, das war Skydeskogen 2009, Hamra 2011, Tiveden 2017 und ebenfalls 2017 Björnlandet. Das heißt, da sieht man schon, die werden hier vergrößert, erweitert und da passiert ständig etwas. Und es gab eben auch in den letzten Jahren schon wieder neue Nationalparkgründungen. Der 29. war der Koster Harvets Nationalpark. Ganz im Westen, in Bohuslän, im nördlichen Bohuslän, bei Strömstad ist das, Inselgebiet, direkt an der norwegischen Grenze. Und dieser Koster-Harvets Nationalpark, war der erste maritime Nationalpark in Schweden, wo es vor allen Dingen ums Meer ging. Und jetzt der Nämndö-Herrgårdens Nationalpark, der hat den ähnlichen Schwerpunkt. Das heißt, es ist der zweite maritime Nationalpark in Schweden. Und dann die Nummer 30, das war Åsnen, der Åsnen-Nationalpark, der 2018 gegründet wurde. Und jetzt im September 2025, da erweitert sich eben die Liste erneut. Es folgt die Nummer 31 und das ist der Nämndö-Herrgårdens Nationalpark in den südlichen Stockholmer Schären in der Kommune Värmdö. Er wird hier dann im September eingeweiht. Die Vorarbeiten, die laufen schon seit 2019, 2020. So lange braucht man auch, um einen Nationalpark im Normalfall dann wirklich zu gründen. Wenn mal sozusagen der erste Beschluss gefasst wurde, dass hier einer entstehen soll, da müssen natürlich auch Gebiete beispielsweise noch erworben werden, weil die irgendwo im privaten Besitz sind. Beispielsweise, es müssen Dinge erschlossen werden, also dass die Zugänglichkeit auch vorhanden ist. Das sind solche Dinge, die eben da gemacht werden müssen. Ja, aber warum der Nämdö Höher Gordons Nationalpark? Warum ist genau dieses Gebiet zum Nationalpark geworden oder soll zum Nationalpark werden? Dieses Gebiet, der Nämdö Höher Gordon, der steht sinnbildlich für die typische Küstenwelt der Ostsee mit ganz, ganz vielen kleinen Inseln. Hier im Nationalpark gibt es über 1000 Schären oder eben so kleine Felsen, so kleine Felsinseln. Über 1000, die sind teilweise bewohnt, oftmals oder im Großen sind sie aber unbewohnt. Das Gebiet umfasst die mittleren, aber vor allen Dingen die äußeren Schären. Also die Stockholmer Schären sind in innere, mittlere und äußere Schären aufgeteilt. Die inneren, die sind sehr nah an Stockholm dran, die sind verkehrstechnisch gut erschlossen, oftmals auch noch mit Brücken, das heißt, da kommt man mit den Autos hin, sind im Großen und Ganzen sind sie besiedelt. Dann ist der mittlere Schärengarten, da wird schon ein bisschen ruhiger, aber es sind trotzdem noch, hier fahren viele Boote hin, da gibt es einen regulären Bootsverkehr. Und gerade wenn man so ein bisschen weiter nicht in die südlichen Schären schaut, sondern vor allem ein bisschen so in die mittleren Schären schaut, da gibt es sehr, sehr viele Ferienhäuser. Da haben viele Stockholmer ihre Ferienhäuser. Es ist auch unbedingt kein geeignetes Gebiet dann für den Nationalpark natürlich hier, wenn da so viele Ferienhäuser sind. Und dann gibt es die äußeren Schären, da wird es dann schon ein bisschen einsamer, da wird es rauer und der Wind dominiert viel stärker, weil eben keine schützenden Inseln mehr davor liegen. Das sind die, wo es danach dann in die offene Ostsee geht. Hier gibt es schon auch noch einzelne besiedelte Inseln, wie zum Beispiel Sandön mit Sandham. Ist wahrscheinlich der berühmteste Ort in den äußeren Schären. Und hier der Nämdö Höher Gordon, der liegt eben auch vor allen Dingen in den äußeren Schären. Und hier gibt es eine ganz vielfältige Tier- und Pflanzenwelt und die soll eben besonders geschützt werden. Insgesamt ist der Nationalpark über 25.000 Hektar groß, aber 97% des Nationalparks bestehen aus Wasser. In diesem Nationalpark hat man nicht von Grund auf angefangen, sondern große Teile gehen aus zwei Naturreservaten hervor. Einmal Bullerö und einmal Longviks-Höher. Diese Naturreservate wurden zusammengelegt und dann aber auch in den Grenzen noch ausgedehnt. Das heißt, die wurden noch erweitert und vergrößert. Aber man hatte hier schon so eine Grundlage, auf der man aufbauen konnte. Und die Grenzen, wo diese Naturreservate ausgedehnt worden sind, die sind vor allen Dingen maritimer Natur. Das heißt, ganz viele Wassergebiete wurden eben noch hinzugefügt. Und somit ist es eben auch, was ich vorhin schon gesagt habe, der zweite maritime Nationalpark in Schweden. Der erste war eben der Kosterhavets-Nationalpark in Bohuslän. Aber es ist der erste schwedische Nationalpark in der Ostsee oder an der Ostsee mit solch einem maritimen Schwerpunkt. Bullerö, von dieser Insel habe ich gerade schon gesprochen, wo eben dieses eine Naturreservat war, mit einem sehr gemütlichen Dorf. Dorf ist schon fast übertrieben. Es ist eine kleine Häuseransammlung. Diese Insel liegt so im Norden des Parks und das ist so das Zentrum. Wird auch so als Eingangstor für den Nationalpark beschrieben. Hier gibt es einen Linienverkehr, hier fahren die Schiffe hin. Und das ist die größte Insel. Und das wird so für die meisten wahrscheinlich der Ausgangspunkt sein, wenn man diesen Nationalpark erkunden möchte. Bullerö. Weitere Inseln oder größere Inseln sind Rågskär, Bråka, Långviksskär. Hier ist aber die Bebauung, also hier gibt es auch so eine kleine Bebauung auf Långviksskär und die ist ausgenommen vom Nationalpark Söderö und Hummelskär und dann eben sehr, sehr viele weitere, oft sehr kleine Inseln oder eben oftmals nur Felsen, kleine Felsen, die von irgendwelchen Möwen oder vielleicht auch Robben bewohnt werden, aber ansonsten von nix und niemanden. Und dann gibt es eben noch neben diesen Inseln so einen größeren Streifen, der sich nach Süden zieht, der dann aber hauptsächlich aus Wasser besteht. Ja, im Vorfeld hat man sich überlegt, was sind eigentlich so die Bereiche, die mit diesem Nationalpark besonders geschützt werden sollen? Was ist hier so typisch? Worauf will man Wert legen? Und diese fünf Bereiche, die sich hier herauskristallisiert haben, die sollen auch erlebbar sein. Welche Angebote da dann genau entstehen, das ist vielleicht im Detail noch gar nicht ganz klar. Ob es zum Beispiel so einen Unterwasserpfad, so einen Schnorchelpfad gibt, wie im Kosterhavets-Nationalpark, das ist bisher noch nicht klar. Ich habe noch keine Informationen darüber gefunden, jedenfalls. Ja, und diese fünf Punkte, das ist zum einen, das erste ist Weite und Freiheit und auch dieses Gefühl der Unendlichkeit. Wenn du schon bei den Schären warst und dann irgendwo stehst und der Blick über das Meer streifen lässt, über diese vielen, vielen kleinen Inseln, die da verteilt im Wasser liegen, die Felsen, die vielen Vögel, die hier rumfliegen, ja, dann entsteht ein Gefühl der Freiheit, der Weite, aber auch der Unendlichkeit. Und das soll erlebbar sein. Ich glaube, das ist hier in diesem Nationalpark auch gar kein Problem. Ja, wenn man da schöne Aussichtspunkte hat, wo man stehen kann, an der Küste auf Klippen stehen kann, dann entsteht dieses Gefühl ganz, ganz, ganz schnell. Das zweite ist die einzigartige Natur der Schären, die geprägt sind von Wind und von Meer, vom felsigen Untergrund. Hier, da gibt es zum Teil wald- und buschreiche Schären, aber es gibt auch vollkommen karge und kahle Schären. Und es gibt eben so eine ganz magere Erde, die auch in ganz begrenzten Formen Landwirtschaft ermöglicht, aber auch die Landwirtschaft natürlich vor ganz große Herausforderungen stellt. Es gibt nur so kleine, winzig kleine Parzellen, wo man eben so ein bisschen Landwirtschaft betreiben kann. Also diese Natur, die soll herausgestellt werden. Dann Vögel und Robben. Es geht vor allen Dingen um diese zwei Tierarten, Vögel und Robben, neben den Fischen natürlich im Wasser, aber an Land oder in der Luft sind es die Vögel und Robben. Es gibt hier eine Kolonie von Graurobben, die aus der Ferne zumindest beobachtet werden können. Und das Vogelleben, das ist besonders intensiv im Frühling, im Frühsommer, wenn auch die Zugvögel vorbeiziehen. Aber es gibt auch einige Vögel, die ganzjährig hier leben. Dann der vierte Punkt ist das Leben unter der Wasseroberfläche. Es gibt hier sehr unterschiedliche Wassertiefen, sehr flache Gewässer, aber auch es gibt bis zu 30 Meter nach unten, also es gibt auch größere Tiefen. Was da genau da entstehen soll, das weiß ich noch nicht. Das wird spannend sein zu sehen, ob es zum Beispiel, wie ich gerade eben schon gesagt habe, ob es so einen Schnorchelpfad beispielsweise gibt. Und das fünfte ist das Leben in den Schären in früheren Zeiten. Also wie haben die Menschen in den Schären eigentlich gelebt? Wie hat man auch überlebt? Es war ein sehr, sehr hartes Leben auf jeden Fall. Seit dem 17. Jahrhundert ist eine Besiedlung von der Bulleröhe nachweisbar. Und es gibt noch eine alte Bebauung, die ist aus dem 19. Jahrhundert. Die steht sowohl auf Bulleröhe und auf Longwegs her. Ja, und da geht man der Frage nach, wie hat man hier eigentlich gelebt? Gibt einen Einblick in Fischfang, natürlich auch die Landwirtschaft, die auch betrieben worden ist in diesen ganz kleinen Äckern, aber die natürlich begrenzt war von Natur aus. Und die Jagd, das waren die drei Dinge, Fischfang, Landwirtschaft und Jagd. Davon hat man gelebt, aber wie hat man das gemacht? Wie hat man hier gelebt, überlebt? Und da soll es auch kleine Ausstellungen geben, zum Beispiel auf Bulleröhe, aber es soll kein Naturum geben, also kein Besucherzentrum. Viele Nationalparks, aber auch einige Naturreservate, die haben solche Naturum-Gebäude, das sind eben Besucherinfozentren, wo informiert wird, wo aufgeklärt wird, wo beschrieben wird, was man hier eben sieht, was man erleben kann, warum aber auch genau dieses Gebiet vielleicht besonders beschützenswert ist. Das ist aber im Nem du Gorgons Nationalpark nicht geplant. Dafür gibt es aber auf Bulleröe eine Ausstellung in der alten Jagdhütte. Diese Jagdhütte, die gehörte dem Künstler Bruno Liljefors, der Bulleröe Anfang des 20. Jahrhunderts kaufte. Das ist ein Künstler, Maler und Skulpteur. Und der lud auch immer andere Künstler auf die Insel. Zum Beispiel Anders Zorn, der war hier mehrere Sommer. Und da haben die sich hier im Sommer getroffen, haben hier eben künstlerisch gearbeitet und in dieser Jagdhütte gelebt. Da gibt es ganz, ganz spannende Geschichten. Eine Geschichte ist zum Beispiel die, dass man eben so ein Boot voll mit Lebensmittel und auch Alkohol gemacht hat und dann ist man hinten ausgefahren und man blieb so lange, bis eben die Nahrung und vor allem auch die Getränke zu Ende waren. So viele Tage blieb man dann und dann ist man eben wieder gegangen. Ja, und diese Insel gehörte eben eine Zeit lang Bruno Liljefors, der baute hier diese Jagdhütte und die ist heute ein kleines, wirklich ein kleines, überschaubares Museum. Ja, das alles wird eingeweiht in diesem Jahr, Ende August, Anfang September. Es gibt eine Einweihungswoche vom 30.8. bis zum 7.9. Das heißt auch, wenn du jetzt eben in Schweden bist oder eben Anfang September in Schweden bist, dann wäre das vielleicht wirklich eine Reise wert, da dann in den Nem du Skärgården zu gehen. Die offizielle Einweihung ist am Freitag, den 5.9. durch Umwelt- und Klimaministerin Romina Pourmokhtari. Das genaue Programm dieser Einweihungswoche, das ist aber noch nicht online, da kann ich noch nichts drüber sagen. Sobald es online ist, packe ich es in die Shownotes. Und dann kannst du genau gucken, was könnte hier vielleicht passen Viele Veranstaltungen werden auf jeden Fall auf der Insel Bulleröen stattfinden, was eben das Zentrum des neuen Nationalparks ist. Und hier wurde auch einiges neu gebaut oder neu angelegt, also Wege beispielsweise neu angelegt, um die Zugänglichkeit zu verbessern, um vor allen Dingen auch sie rollstuhlgerecht zu machen beispielsweise. Da wurde schon einiges gemacht, das ist mittlerweile abgeschlossen oder die letzten Bauschritte werden gerade noch abgeschlossen. Aber hier wird alles vorbereitet für die Eröffnungswoche, die dann Anfang September stattfindet. Ja, und so will man dann eben auch die Besucherzahl ein bisschen vergrößern. Bisher kamen so pro Jahr ungefähr 50.000 Besucher nach Bulleröen, beziehungsweise eher pro Sommer. Die meisten oder fast alle kommen eigentlich im Sommer. Und das soll natürlich mehr werden. Und deswegen wurde so Wege ausgebaut, aber auch die Bootslinie, die soll eben erweitert werden. Das ist so jetzt auch die Frage, wie komme ich eigentlich denn hin? Wie komme ich da in die äußeren Schären? Wie komme ich in diesen Nemdö-Hergordens-Nationalpark? Die eine Möglichkeit ist natürlich mit dem eigenen Boot. Das machen sehr, sehr viele. Und gerade im Norden, so Bulleröe, da gibt es viele schöne Buchten und Naturhäfen zum Ankern. Und die sollen auch nach wie vor erhalten bleiben. Das heißt, man kann hier nach wie vor ankern, auch wenn es ein Nationalpark ist. Das geht nach wie vor. Es gibt manche Buchten, die in den Frühlingsmonaten ausgenommen sind, weil die eben besondere Brutgebiete sind. Das ist dann aber ausgeschildert. Wer kein eigenes Boot zur Verfügung hat, der kann mit dem öffentlichen oder mit so regulären öffentlichen Linien kommen. Die werden von Boottaxi betrieben. Da gibt es zum einen die Bulleröl-Linien. Die fährt von Stavsnäs Winterham. Das ist ein bisschen weiter im Norden. Da kommt man von Stockholm gut mit dem Bus hin. Da kann man mit dem Bus rausfahren nach Stavsnäs und dann dort aufs Boot steigen nach Bulleröl mit Zwischenstopp auf Rågskär. Diese Bulleröl-Linie, die fährt aber nur von Mai bis September. Gut, in den übrigen Monaten gibt es wahrscheinlich wirklich nur sehr, sehr wenige, die da rausfahren wollen. Aber im Mai bis September, da fährt sie eben. 155 Kronen kostet die einfache Fahrt. Und 155 Kronen kostet auch oder soll auch dann die Fahrt mit der neuen Linie, die es seit 2025 dann gibt, eben weil es den Nationalpark gibt. Deswegen soll hier eben der Bootsverkehr auch ausgebaut werden, nämlich die Nemdö-Linien. Die fährt ebenfalls in Stavsnäs los. Und damit kommt man auf die Insel Brokka. Die fährt ganzjährig und kostet eben auch 155 Kronen einfach. Wichtig ist, die Abfahrten sind, glaube ich, nur zweimal pro Tag. Da muss man dann schon genau schauen, wann man fährt. Also es gibt einen morgens und so ein bisschen frühen Vormittag hin und dann eben nachmittags, abends wieder zurück. Die genauen Abfahrtzeiten, die findest du auch über den Link zu boottaxi.se in den Shownotes. Mit Boottaxi kann man auch, das ist eben ein Bootstaxi, die kann man auch so buchen, wenn man außerhalb von diesen normalen Zeiten irgendwo hinfahren möchte oder auf eine Insel, wo die eben nicht angelaufen wird, dann kann man sich hier auch ein Taxi buchen, ist nicht ganz billig, aber auch das ist möglich. Und was vielleicht auch wichtig ist, wenn du in dieser Einweihungswoche dir diesen Nationalpark anschauen möchtest, da soll der Bootstransfer, der reguläre, kostenfrei sein. Ja, dann ist man auf der Insel oder auf den Inseln und ja, die meisten werden einen Tag wahrscheinlich nur bleiben. Die fahren morgens raus und abends dann wieder zurück. Aber man kann natürlich auch übernachten. Das Schöne ist, das Zelten ist fast überall möglich. Hier greift das jedermanns Recht und da hat man auch versucht, das möglichst wenig einzugrenzen. Es gibt bestimmte Stellen, da darf man nicht zelten oder da darf man zu bestimmten Zeiten nicht zelten. Vor allen Dingen im Frühling, wenn eben Brutzeit ist. Aber im Normalfall darf man überall zelten. Und es sind sogar zwei Nächte am gleichen Ort möglich. Das Jedermannsrecht sagt eigentlich nur, dass man eine Nacht bleiben darf, hier sogar zwei Nächte am gleichen Ort. Und es gibt auf Bulleröe auch eine Zeltwiese, sehr, sehr einfach. Also die Infrastruktur ist wirklich sehr einfach und hier darf man auch länger bleiben. Hier kann man so lang bleiben, wie man möchte. Diese Zeltwiese ist kostenfrei. Dann kann man natürlich auf dem eigenen Boot schlafen, das ist natürlich auch klar. Und für Mai bis Ende Oktober ist das Gästhemmet geöffnet. Das ist eine Art, ja, so ein kleines Wandererhem auf Bulleröe. Das sind so kleine Hütchen, die kann man sich hier buchen. Oder man kann auch, da wird es dann sehr, sehr einsam, so einen kleinen Torp buchen. Ein Torp, das sind so ganz kleine Hütten, kleine alte Fischerhütten wahrscheinlich. Und da gibt es drei Stück, einmal auf Brokka, einmal auf Rågskär und auf Hamskär. Und auch die kann man sich mieten und da hat man dann eine ganze Insel mehr oder weniger für sich alleine. Und das kann natürlich auch schon sehr, sehr, sehr schön sein. Ja, das zum neuen, zum 31. Nationalpark in Schweden, zum Nemdö-Hergårdens-Nationalpark. Vielleicht fährst du ja mal hin, vielleicht schaust du ihn dir an. Ich versuche auch möglichst schnell dorthin zu kommen. Ich war schon mal, also in den südlichen Scheren war ich schon öfter, aber eben den Nationalpark, den kenne ich eben noch nicht und die genauen Angebote, die Möglichkeiten, die der Nationalpark dann bietet. Ich werde auf jeden Fall berichten, wenn ich das erste Mal dann da gewesen bin. Ja, und jetzt geht es für mich in den Sommer. Ich wünsche dir ebenfalls einen wunderschönen Sommer. Ich wünsche dir eine gute Zeit und wie gesagt, auch im nächsten Sonntag und am übernächsten Sonntag, an jedem Sonntag. Es gibt immer eine neue Folge von Elchkuss. Bleib Elchkuss treu und dann komme ich wieder zurück Ende August, Anfang September. Bis dahin, hatte so brav wie Hirsch.
Elchkuss, der Podcast für Schweden.